willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Hier begrüßt euch Gregor Buchholz und an meiner Seite sind wie immer Eva Buchholz und wieder aus dem iPad Freshback Horst Reichel. Servus, grüßt euch.
Konnichiwa, würde ich sagen.
Konnichiwa.
Da hat immer jemand zu viel Yokohama geschaut.
Arigato.
Arigato, konnichiwa. Das, kennt ihr noch Takeshis Castle?
Diese komische
Sendung? Oh, das war gut, ja.
Ja. Habe ich mittags immer, es kam immer mittags um 2 oder sowas, nach der Schule, Takeshis Castle und Nudeln mit Ketchup vom Fernseher.
Ja, geil. Oh, geil. Ey, das ist immer eine ähnliche Situation. Das waren nicht die Streber, sondern die, die so ein bisschen abgehangen haben. Die haben das nämlich dann genossen mit dem Takeshis Castle.
Ja, das war aber echt lustig, ja.
Habt ihr eigentlich jemals gesehen, dass überhaupt irgendjemals mal Takeshis Castle gestürmt wurde? Erfolgreich?
Naja, nee. Aber ich fand diese Schlammschlachten immer geil, diese finale Battle am Ende, wo dann die Kampfansage war, Gambarimas! Und dann sind sie halt irgendwie irgendwie losgestartet, fand ich immer sensationell.
Ja. Du hast schon.
Für Kinder der 90er Jahre sicherlich bekannt, für alle anderen vergesst gerade, was wir gerade hier gesagt haben.
Genau, wir haben nämlich auch ohne Takeshis Castle einiges zu besprechen. Wir müssen. Die Rennen liegen zwar schon etwas länger zurück, aber kurz auf die 73-Rennen bzw. Challenge-Rennen St. George und Regione kurz rückschauen und dann, klar, natürlich jetzt vom letzten Wochenende.
Die Highlights, wir nehmen
auf am Dienstag, den, was haben wir heute? 18. Mai. Am Wochenende ist mit Yokohama World Championship Series Race, ein richtiges Schwergewicht wieder in die ITU-Saison und in die olympische Saison gestartet. Insofern einiges zu tun.
Ja, da, ich starte mal gerade und nehme noch mal Bezug auf den letzten Podcast, in dem ich mich ja eher so ein bisschen lustig auch drüber geäußert habe, als wir über die Super League gesprochen haben, dass Richard Murray ja sagte, ja,
weil er nicht gestartet ist,
ich konzentriere mich halt auf Tokio und gut, so 2-3 Wochen später wissen wir leider doch die Hintergründe dazu, so easy und lustig, wie sich's angehört hat und auch wie Richard ja generell auch so bekannt ist, ist er auch so ein bisschen immer gut drauf, so kennen wir ihn eigentlich und ein lockerer Typ. So leicht war es jetzt für ihn wohl die letzten Wochen und Monate auch nicht, denn er hat mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen. Und das ist der Grund, warum er jetzt aktuell auch nicht natürlich in Topform ist und auch warum er nicht raced. Er hat jetzt aber da schon anscheinend die nächsten Schlüsse gezogen und scheint wohl, die waren jetzt in einem Trainingslager nochmal in Namibia, also die Niederländer und er sind ja da immer unterwegs. Ja. Und wenn er
Louis
jetzt,
de la Haye.
Genau, ja. Mit dem Louis. Und wenn sie jetzt heimkommen, wird er sich wohl in den Niederlanden einer Ablation des Herzens unterziehen. Also das heißt, das ist so eine, ich bin jetzt auch kein Kardiologe, ne, aber es ist auf alle Fälle eine sehr häufig auch durchgeführte Herzkatheteruntersuchung, bei der halt so Narbengewebe dann verödet wird quasi, oder nicht Narbengewebe, es wird Narbengewebe erzeugt und bestimmte Reizweiterleitungsdinge eingestellt. Also dass es eben nicht mehr zu diesen Herzrhythmusstörungen kommt. Man kann nur hoffen, dass es damit in Ordnung ist, sage ich jetzt mal so, denn da schwingt gerade auch bei uns etwas Älteren, sage ich jetzt mal so, immer ein ungutes Gefühl mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss halt da direkt an Laurent Vidal denken, wie ihr beiden sicher auch. Und da bleibt mir fast schon eher das Herz stehen, muss ich sagen. Und da leidet man mit, sowohl mit Rich als auch mit Rachel, die ja auch vor kurzem erst ihre Mutter verloren hat. Und wenn man dann alles, was Leistungssport und Herz, wir wissen ja alle, ne, was das halt alles so mit sich bringt, das ist halt ein schmaler, oder kann ein sehr schmaler Grat sein. Und auf diesem Wege, ey, alles, alles Gute, Rich, dass er fit wird, dass es in Ordnung ist. Und
ja, absolut. Ich frage mich nur, ob das schon länger bekannt war für ihn. Ich hatte so die Vermutung nach seinen Posts, also dass die Sache schon seit Monaten irgendwie schwelt und dass das Ganze jetzt erst so, weil man jetzt Erkenntnisse hat, man das verkünden kann.
Ja, also. Ja gut, ich denke, sie haben es auch erstmal medikamentös vielleicht probiert zu behandeln. Also man macht ja nicht sofort so eine Ablation. Und natürlich gerade als Hochleistungssportler, der sich auf Olympia vorbereitet, ist das natürlich auch nicht alles ganz so einfach. Ja, also das scheint schon längere Zeit irgendwo, wie du sagst, ein bisschen zu schwelen und ja.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, also wir Triathleten speziell, wir sind ja von unserem Herz vor allen Dingen abhängig und es gibt, oder es gab in der Vergangenheit schon ganz viele Athleten, die jetzt irgendwelche Herzprobleme hatten, also Laurent Vidal, klar.
Radsportler viele.
Radsport aber auch, ja. Genau, aber früher auch schon Greg Welch zum Beispiel, auch Kurzdistanzler und dann auf die Ironman-Distanz gegangen, auch Karriereende wegen Herzproblemen und deswegen bietet es sich an, wirklich auch einen regelmäßigen Check zu machen, mindestens mal einmal im Jahr, um einfach mal alles auszuschließen. Weil wir machen da ja schon, ich meine, der Herz ist ein Muskel und wir belasten das ganze System. Und die Kurzdistanzler belasten das nochmal deutlich extremer vielleicht, was so diese Maximalherzfrequenzen angeht und so Sachen. Oder der Aufenthalt, die zeitliche Dauer, wie man da in diesen hohen Bereichen sich dann auffällt. Und da können natürlich auch Schädigungen entstanden sein, beziehungsweise entstehen. Beim Bridge weiß ich nicht, was jetzt da vorliegt. Man kann ja auch was anderes vorliegen, vielleicht eine verschleppte Krankheit, aber klar.
Aber da ist natürlich auch die Mitgliedschaft im Kadersystem schon sehr, sehr wertvoll, weil halt auch genau dort diese Untersuchungen gemacht werden. Ja. Also nicht nur eine Leistungsdiagnostik, die man dann ja, wird ja immer noch traditionellerweise beim IAT in Leipzig gemacht, sondern auch war es verpflichtend, dass man einmal in der Saison jeder an seinem Stützpunkt einfach eine sportliche Untersuchung macht, wo es halt wirklich nur darum ging, jetzt nicht um die Leistung primär, sondern einfach um halt solche gesundheitlichen Sachen ausschließen zu können, möglichst. Und So sehr ich das immer als zusätzlichen Termin als aktiver Leistungssportler gehasst habe, macht so, oh, jetzt noch da. Oh, dann musst du da doch mal ein extra EKG machen. Mein Gott, das machen wir doch noch in Leipzig und so, ne? Wenn man aktiv ist, dann vergisst man immer solche Sachen und dann nervt es einen, wenn man noch mal extra dahin muss und so. Aber eigentlich, solche Sachen zeigen dann halt, ja, das ist doch nicht so falsch, ne? Nee. Und da ist auch die Kadermitgliedschaft echt gut, dass das sowas.
Und das muss man auch, gut, dass auch das Horst eben so erwähnt hat, dass das auch für alle anderen Age-Grouper auch letztendlich gilt oder gelten sollte. Und dass man das eben auch nicht mal so beim normalen Hausarzt oder bei den normalen Hausärzten machen kann. Weil wenn man teilweise sieht, was die da für, wenn man ein Belastungs-EKG mal hat, die haben da diese Räder, die gehen bis vielleicht 200 Watt. Das reicht halt auch für die normale Bevölkerung, um da einen 180er Puls zu haben. Aber wenn halt
aber nicht für den Badass-Triathleten, der mal Minimum 200 Watt einbeinig tritt.
Der fängt halt bei 200 Watt erst an, ja. Genau. Also da sollte man sich halt auch schon einen guten Kardiologen suchen oder in ein sportmedizinisches Institut gehen, die da wirklich auch drauf ausgelegt sind. Es reicht nicht, einfach mal ein Ruhe-EKG und so ein halbes Belastungs-EKG zu machen. Oder gegebenenfalls ist auch nochmal ein Ultraschall sinnvoll. Aber genau, da geht es jetzt zu weit. Alles Gute, Richard Murray. Ja.
Ja. Kann man nur so sagen.
Dann legen wir mal los mit St. George, oder?
Yo, St. George, oh, was gibt's Neues? Eva, deine Lieblingsathleten waren am Start, ha?
Ein großer Feiertag, 1. Mai hier und ein Feiertag für, the one and only Lionel Sanders.
Ja.
Das war das Battle seines Lebens, wie er sagte danach.
Ja, und man muss ja sagen, ermöglicht wurde ihm das Battle,
durch Sam Long. Ja.
Da kannst du dich jetzt gleich nochmal entschuldigen. Ja, hast ja schon.
Ja, und da muss ich neidlos anerkennen. Alter, also das war wirklich, also auch vom Sam Long, ein krass gutes Rennen, ne? Also da kann man von dem Typen halten, was man will. Ja, rein absolut. Sportlich gesehen jetzt, Chapeau, ne?
Ja. Also bis aufs Schwimmen, was wirklich jetzt nicht
absolut,
das ist, muss man
sagen. Aber das sind ja beide Kandidaten.
Ja, aber der Sam, ja stimmt, die sind sogar ähnlich aus dem Wasser gekommen. Aber
naja, Sam Long ist nochmal langsamer, ja.
Ich fand, also mein Highlight war die läuferische Klasse von dem Kollegen, weil wenn man sich überlegt, der hat sich vor ein paar Jahren so schwer getan beim Laufen und es läuft ja ein 3,20er Pace durch und das sah auch richtig dynamisch aus für, sage ich mal in Anführungszeichen, Longo-Triathleten. War das richtig, richtig cool. Und dieses Hin und Her, dieses Aufschließen, dann Weglaufen und das ist ja fast schon IDU-Style, Greg, oder? Kann man ja schon fast sagen, wenn sie zu viert dann über die Strecke sprinten.
Wobei ich fast sagen würde, so diese Dynamik finde ich in den Mitteldistanzen fast mehr, ne? Also so dieses gerade mit dem Beckegaard, der noch dazu kam.
Na, da muss man sagen.
Und auch dem Magnus Ditlev, der war ja auch noch dabei, das Vierer gespannt. Genau. Das ging ja so öfters, also da hat sich einer gefangen, ist wieder weg und wieder ran und so. Mhm. Das ist ja fast Olympische. Es ist ja meistens so Ausscheidungsrennen und meistens Athlet X kann bis da und da mitlaufen und dann platzt er halt einfach ab. Aber das war ja hier wirklich auch hin und her und hin und her.
Aber wobei, du, man muss sagen, du bist halt dann ausgerastet, als kam, okay, Beckegaard Blocking.
Ja, und der Europäer wieder. Die Armee in dem amerikanischen Rennen, der Europäer war wieder raus.
Können machen, was sie wollen.
Können machen, was sie wollen.
Ja.
Hey, Moment mal, Trump ist doch gar nicht mal in der Regierung. Kann das
ja,
sein?
Die sind alle nicht, die sind doch alle gleich. Solange ja, diese korrupten Nein.
Also in dem Interview vom Sanders, der hat es ja nochmal rekapituliert und da meinte er auch, dass anscheinend wirklich irgendwie so eine Art Blocking-Fehler, Strategiefehler vorherrschte, was vielleicht eher ungewollt stattfand und jetzt nicht irgendwie mit voller böser Absicht, weil ich habe es im Rennen selber gar nicht irgendwie vernommen, muss ich gestehen.
Ja, und das verzerrt so unnötigerweise. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein echt cooles Podium. Dann auch, wie du schon gesagt hast, den Magnus Ditlev, diesen jungen, langen Dänen. auch echt ein tolles Rennen. Und dann halt an 6 Andi Dreiz, an 7 Flo Angert. Und dann haben wir noch Michi Rehlert, 12, Maurice Lavelle, 13. Ne?
Ja.
Also Top 15 waren eigentlich fast alle Deutschen so drin. Cool.
Solide vertreten, ne? Solide Rennen, würde ich sagen. Solide
Rennen. Aber ich meine, guck mal, für den Flo war es auch jetzt so quasi Saisoneinstieg in dem Feld. Werden wir Siebter? Mega geil. Ja. Also ich bin schon gespannt jetzt auch auf Ironman Tulsa jetzt am Wochenende.
Stimmt.
Was unsere deutschen Horses da so machen.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Die Startliste immens groß. Bin auch mal gespannt, wie überhaupt aufschlägt. Scheinbar, die halb Europa ist ja dort und die Amerikaner sowieso. Es gibt halt wenig Rennen und daher nimmt sich dann jeder so einen Teil auch vor. Nochmal, um das kurz abzuschließen mit St. George, was mir da wirklich aufgefallen ist, ist halt dieser Abstand der Laufleistung der ersten beiden zum Rest des Feldes. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass dann der Dritte dann, gut, der Ditlev mit 1,16 nehmen wir mal raus, aber dahinter eigentlich das Gros des Feldes Minimum 3 bis 4 Minuten langsamer läuft.
Ja.
Und vorne Long.
Krass,
und
ne?
Ja. Sanders 1,11er Zeiten, relativ identisch. Also, das ist schon irgendwie eine Dominanz, die man so eigentlich gar nicht, so kennt. Ne? Normalerweise ist es schon deutlich enger, das Ganze. Aber es liegt auch an der Strecke. Das Streckenprofil ist ja wirklich sehr hart.
Ja.
Es reißt dir quasi Beine aus dem Leib, wenn du da knallhart über die Radstrecke fährst. Und da ist natürlich dann die Frische nicht mehr da. Und da sind so Leute, die stabil sind, also körperlich stabil.
Ja.
Wie so ein Sanders und so ein Long, haben natürlich Vorteil, was dann die Laufperformance angeht. Das sieht man hier ganz, ganz deutlich, weil, wie gesagt, auch selbst hinten hier Bradley Wise, ein Top-Läufer normalerweise, läuft immer noch gut, aber 1,14, das sind immer noch drei Minuten langsamer. Ja. das ist ein Riesenunterschied. Und selbst, na gut, Matt Hansen nochmal, der läuft gut.
Quasi gleich schnell wie die vorne, aber im Vergleich wäre ja Matt Hansen ja doch auf dem Papier der deutlich stärkere Läufer als jetzt.
Man hat in der amerikanischen Berichterstattung oder im Kommentar auch immer wieder gehört das Wort strong. Das ist immer ein Kurs für die Strong Athlete. Also man hat 100.000 Mal strong, strong, strong. Und wenn man bei den Frauen jetzt auch gerade so sieht, wer ist strong? Daniela Rief. Die ist halt wirklich so eine, ich finde, der Inbegriff einer starken Athletin. Also
Die ist nicht nur strong, die ist ultra strong, weil die ja gleich mal 5 Minuten Vorsprung hat. Klar, ich meine, Daniela ist sowieso stark, aber auf so einem Feld ist sie eigentlich unschlagbar. Und das sieht man auch, die ganzen anderen Mitstreiterinnen sind deutlich dahinter. Und das Ding wird halt gerobbt bei ihr übers Radfahren.
Volle Kanne, also, ne? Und die ist ja dann nach der Hälfte der Renndauer generell, ne? Also Männer und Frauen, war sie auf dem 25. Gesamtfeld des Männerprofifelds sogar. Also die ist halt, da bist du ein schlechterer Schwimmer, ne? Und da musst du echt aufpassen, dass so eine Daniela Rief halt nicht irgendwie dann noch so von hinten ankommt, wenn du mal so guckst, weil die Frauen sind 5 Minuten nach den Männern gestartet. Da wirst du richtig schnell mal geschickt, ne?
Also das würde mich schon mal interessieren. Es wäre eigentlich schon mal cool, wenn man mal Frauen und Männer gleichzeitig starten lassen würde.
Ja, das wäre geil.
Und wenn es gibt ja schon wirklich so auch ein paar richtig starke Frauen, wenn die so teilweise profitieren würden, weil sie halt einfach mitten im Männerfeld stecken.
Ja.
Das wäre schon, also es wäre mal interessant, ohne diesen 5-Minuten-Gap zu haben, wenn die halt von Anfang an auch die Chance hätten, sich teilweise mal so beim Schwimmen auch schon so
in den Wasser schaffen. Ein bisschen verprügeln zu können.
Also das würde mich wirklich mal interessieren. Auch so eine Anna Haug oder Dani Riefen mal direkt ins Männerfeld zu holen. Klar, das ist natürlich jetzt, für ein Frodo jetzt kein Ding ist oder so, ne? Aber ich glaube, das wäre jetzt echt spannend.
Ja, allein.
Ja, ich glaube, für die Frauen an sich bringt das in dem Sinne nicht so viel, denn das Radfahren ist ja schon deutlich schneller bei den Männern. Aber innerhalb des Frauenfeldes gibt es halt dann die extreme Verzerrung, ne? Das ist auch klar.
Ach, oder das einfach mal so zu sehen, so fände ich super interessant.
Warum nicht? Ja, könnte man ja mal. Gab es, glaube ich, ganz früher, weiß nicht, ob das dann mal so in Hawaii ganz früher.
Also ich glaube schon, dass eine Dani Reef oder auch eine Anna Haug, die würden halt von dieser, dadurch, dass sie halt im Männerfeld drin wären, jetzt, wenn wir jetzt 12-Meter-Regel nehmen, die würden halt nochmal krass profitieren, weil so müssten, sind sie ja quasi dann oft vorne und dann wird ja ihre Radzeit, die ist immer noch gut, aber meistens wird sie auch doch ziemlich im Einzelkampf gemessen, gegenüber halt dann halt Männern, die halt dann doch eher, ich sag jetzt mal so, im Pack sind. Also ich glaube, also das ist, und genau das würde mich mal interessieren, weil schwimmerisch hätten die es teilweise echt drauf, damit rauszukommen. Ja. Natürlich nicht an der Spitze, ganz klar, logisch. Aber so irgendwo, dass sie halt irgendwo im Pack sind oder relativ viele Athleten um sich haben und was es denn nochmal auf ihre Zeiten raufpacken würde, einfach, dass sie in dieser Dynamik drin sind und durch diesen indirekten Windschatten ja profitieren. Klar, Horst, du hast recht, das würde natürlich auch das Frauenrennen sowieso nochmal komplett killen, weil die hinteren Frauen, die haben dann gar nichts, also die haben dann einen richtig Nachteil. Aber da geht es mir gerade im Vergleich so, wie wäre das eigentlich, wenn die von Anfang an im Männerrennen drin wären.
Einen Ton noch zu Jenny Metzler, die Zweite geworden ist. Zwar auch mit, ja, fast 5 Minuten Abstand. Aber gut, wir sprechen auch von Daniela Rief, ne? Die ja auch unfassbar gut läuft und auch wieder die stärkste Laufzeit gemacht hat, auch schon in dem Rennen davor, die dieses Jahr schon gemacht hat. Und ich dachte die ganze Zeit, Alter, wer ist denn die? Weil du kennst Justin Metzler und jetzt kommt eine Jenny Metzler und so. Ja, und irgendwann, ja, sie hieß früher Seymour. Also da sagte Seymour, da sagte sie mir was. Und ich dachte dauernd, ey, Alter, wer ist das denn? Ja, es kam auch leider erst jetzt, aber erklärt dann auch einiges. Aber sehr, 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 sehr stark gelaufen auch. Und also, wenn man halt auch sie und Daniela gesehen hat, da sah sie halt auch schon noch mal einen Ticken runder aus, ne?
Klar. Aber die Jenny Metzler ist, glaube ich, beim letzten Rennen auch schon so abartig schnell gelaufen. Ich glaube, die hatte da Top 5 Gesamtlaufzeiten. Ja. Ne? Die war wirklich.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo es war, aber ultra krass, auch echt stark, ja. Ja, das war St. George, oder?
St. George, ja. Dann schwappen wir mal rüber nach Europa und nach Bella Italia.
Oh ja.
Da war ja Saisonauftakt für viele Europäer. Unter anderem auch für Sebastian Kienle, wie auch, wo Andi Böcherer war in Gran Canaria am Start, genauso wie Frederik Funk. Aber klar, Mann des Tages oder des Hauptaugenmerks war ja Sebastian Kienle als werdender Vater.
Ja.
Seine Prämisse war nochmal vor seiner Vaterschaft noch ein paar Rennen zu machen und das hat er auch gemacht.
Sehr geil.
Euer Statement oder dein Statement, Eva, du hast ja so ein bisschen näher.
Du warst ja live dabei.
Du warst ja live dabei, genau, vor Ort und so.
Hat mich jetzt wirklich auch wieder sehr, auch gerade für Sebi Kienle gefreut. Der wusste ja auch im Vorfeld nicht so ganz das einzuordnen, weil er ja doch wieder mit seiner Achillessehne zu kämpfen hat. Und umso schöner, dass er das dann auf dem dritten Podestplatz jetzt noch geschafft hat und auch dann doch mit einer 1:11, wenn man so vergleicht. Klar, da ist der Thomas Steger doch noch mal, der hatte noch einen anderen Gang dazu. Die sind ja, glaube ich, auch fast zeitgleich abgestiegen. Und auf die Laufstrecke, das hat man halt dann sofort gesehen. Ich meine, er ist 3 Minuten rausgelaufen.
Ja.
Aber gut, das ist keine Schande gegen Thomas Steger, da das verloren zu haben, quasi das Battle. Also es war echt eine super geile und man hat es ja gemerkt, Sebi ist über die Ziellinie gelaufen und hat wirklich breit gegrinst und hat sich richtig gefreut. Also hier auch nochmal danke an Pushing Limits. Ansonsten hätten wir diese vielen Renneindrücke natürlich nicht gehabt. Die sind ja dann auch wieder nach Riccione gefahren wohl. Wobei ich da bei den Frauen sagen muss, ey Jungs, sie heißt India Lee. und nicht Lee India. Und wir haben eine Ilaria Sahne und nicht eine Sané Ilaria. Thank you very much. Ansonsten, danke. Aber da gerade bei den Frauen, da habe ich auch echt so gedacht, alter Schwede. Und gerade eine India Lee, die kann man schon kennen. Also das ist eine doch sehr bekannte Kurzdistanzlerin und die war schon bei Weltcups auf dem Podium. Ne? Also ja. Und ist auch für die Briten immer in Staffeln auch wohl vertreten gewesen. Ja. Also die kann man schon kennen. Und die Ilaria Sahne, die hat jetzt ein paar Super League Starts auch hinter sich. Die hat jetzt keine Rolle gespielt, aber mich nervt das als Frau dann immer, wenn. Aber ich bin ja der große Hater.
Um Gottes Willen, also das ist absolut brechlich, dass dich das als Frau nervt. Mir geht es halt so, ich bin auch so ein Typ, der halt mit Namen und so.
Ja,
und,
du kannst es voll
weißt du, ich, also deswegen darf ich in dieser Form keine Kritik äußern, weil ich wäre genauso ein Typ, der, wenn der die Leute nicht kennt, dann spricht er die halt auch irgendwie aus wie, naja.
Ich will jetzt auch gar nicht groß, das soll ja keine, ich sag ja also geil, dass sie da waren, ich habe mir das alles reingezogen und die Interviews und ansonsten könnten wir über Challenge Regiona auch nichts groß sagen, außer Ergebnislisten zu studieren. Also in dem Sinne, vielen Dank und wenn er die Frauen noch so ein bisschen beim richtigen Namen anspricht, dann
noch besser.
Ist auch Eva Buchholz endlich zufrieden, die blöde Meckertante, ja.
Ja. Schön.
Ja, was Laura Zimmermann hat ihren Saisoneinstieg gegeben, können wir vielleicht noch, um das auch abzurunden, ist Achte geworden. Und die Caro Lerida hat leider knapp das Podium verpasst, aber hat auch mit einem vierten Platz jetzt gezeigt, dass mit ihr dann auch zu rechnen ist, weil sie ist ja doch auch bekannt und hat ihre Stärken auf der Langdistanz und ist ja jetzt auch in Tulsa auf der Liste und das war ja dann ein gutes Warm-up, sage ich jetzt mal.
Ja, und Lena Berlinger kennt man ja auch, die ist ja so da in der Mitteldistanzszene ganz gut unterwegs.
Oh ja.
Wird leider immer so ein bisschen von den Medien
vergessen,
nicht
ne?
so ganz. Ja, vergessen, ist total schade, weil die hat auch ein paar Podiums.
Und die ist super stark, ey. Ne?
Ja, vorhin so bergige Strecken wie in Davos, da war sie auch schon auf dem Podium oder gewonnen sogar. Daher, da war viel los bei den Frauen wie auch bei den Männern. Schön zu sehen, dass man bei den Frauen vor allen Dingen auch wenn das jetzt für dich Altbekannte sind, für mich ist es so ein bisschen frischer Wind, weil manche Namen kenne ich wirklich nicht. Also die ersten drei schon, so mehr oder weniger.
Ja.
Aber und die Dichte war auch schon deutlich zu erkennen dort. Das war schon enger wie sonst bei den Rennen.
Ja. Nee.
Ansonsten.
Genau.
Genau, Freddy Funk, erste Rennerfahrungen nach Höhentrainingslager.
Mhm.
Für ihn wahrscheinlich nicht ganz so ausgegangen, wie er sich es erhofft hat, aber er war in der Sierra Nevada zusammen mit einem Jao Silva, der übrigens auch in Yokohama keine guten Erfahrungen gemacht hat. Also das ist auch unter ferner Liefen und der war in Yokohama ja immer schon sonst immer mega stark, hat ja auch schon zweimal so sein eins seiner stärksten Rennen immer. Und Justus Nischak war ja auch in der Sierra, also die war so ein Dreiergespann. Genau. Michael Rehlert war ja in San George und Regione am Start, muss man ja sagen. Bei beiden Platz 12. 12 und 13, Regione 13, St. George Platz 12. Also ich sag mal so, ne, so roundabout, solide Ergebnisse. Schwimmen immer gut dabei, Radfahren gut dabei, Laufen immer horrible, muss man so sagen.
Ja, im Laufen ist es, was ja früher auch seine Stärke war, wenn man an seine WM-Titel denkt, scheint es momentan nicht so gut zu laufen. Vielleicht liegt es an einer Verletzung, wer weiß. Ja, weiß nur er wahrscheinlich.
Das ist immer das Schwierigste und meistens fällt es dem Athleten selbst immer am schwersten, das immer so zu analysieren. Aber auf jeden Fall, wenn man
diese beiden Rennen Spiel und
analysieren müsste, dann muss man da sagen, okay, irgendwo muss da angesetzt werden.
Genau.
Ja.
Gut.
Alright.
Dann haben wir das Highlight, würde ich sagen, nämlich Big in Japan.
Genau.
Oh yes, ja.
Es ist ja irgendwo, nachdem wir ja nur eine Weile irgendwie uns durch 2020 durchgepflügt haben und man immer so ein bisschen sich so die Highlights, ich sag jetzt mal auch fast wie selbst kreieren musste, mit dem Arena Games hier und dort irgendwo ein Dings dort, ist es ja nur ist nun ganz plötzlich da. Auf einmal ist so die Endphase, also wirklich auch die ganz kurze Endphase der Olympischen Trials, sag ich mal, da. Und man, also mir geht es fast so, man ist fast noch gar nicht so im Modus irgendwo. Und das hatte ich auch bei teilweise so ein bisschen den Eindruck, auch das war auch bei einigen Athleten so.
Naja.
Ne? Es geht los.
Erstmal muss man mal sagen, der Livestream ging erstmal nicht los. Das war unsere größte, ich meine, da ist 6:06 Uhr Start und Gregor und ich sind natürlich um schön 6:10 Uhr schon, sind wir schon bereit, auch so hier Line-up und alles Mögliche. Und dann hat es nicht gestartet und ich dachte erst, es liegt an uns, ne? Und irgendwas ist, hängt am PC oder irgendwie sowas. Wen schreibt man als morgens als allererstes an, ob es bei ihm geht oder nicht? Simon Müller, auf einen Mann ist Verlass. Er hat dann auch
und, was direkt Erklärung?
Geschrieben, bei ihm lief es auch nicht. Und da war ich erstmal so, oh, dann gut, Twitter aufgemacht,
Twitter gecheckt. Aufgemacht, Christian Weimer direkt getwittert, ey, ja. Funktioniert nicht, wusste man direkt Bescheid.
Oh, dann war man erstmal so ein bisschen erleichtert und dann hatte ich aber richtig Panik und habe gedacht, Alter, was kriegen die kriegen es jetzt irgendwie nicht hin? Und das ist ja der absolut beste Livestream und die beste Übertragung, die man so sich wünschen kann. Und da funktioniert ja soweit eigentlich über die Jahre immer alles. Da war man, ey, kurzer Schockmoment. Und dann ist Samstagmorgen 6 Uhr und du denkst so, ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne?
Kurzer Agro-Moment, aber hat ja alles geklappt.
Oh, zum Schwimmen sind wir eingestiegen.
Wäre natürlich auch ärgerlich, weil letztendlich ist es ja schon ein bezahlter Stream und bei Kostenlosen, da verzeiht man immer viel, ne? Aber egal, wie wenig man bezahlt, aber sobald man irgendwie Geld überweist, ist man direkt so, wobei, das hat ja aber 1A zu funktionieren.
Darum ging es aber bei uns jetzt ja gar nicht. Nein, es wär mir ganz egal, aber man ist halt so. Man
möchte das Rennen sehen.
Man hat sich so gefreut. Ja,
ich kann mir das so richtig vorstellen. Hier Familie Buchholz mit einem riesen Leinwand aufgestellt, morgens früh mit Kaffee und Kuchen wahrscheinlich, oder zumindest mit Kaffee.
Fast.
Und dann hast du dann so ein Signalbild. Das ist natürlich schon
krank. Ja, naja, gut. Aber es ging ja dann glücklicherweise auch los, ja.
Aber um das mal ein bisschen chronologischer anzugehen, würde man auch ganz gerne auf die Situation vor den Rennen zu sprechen kommen, weil das war eigentlich schon krass, denn das Feld oder so, ne, Frauen und Männer wurden ja krass in Quarantäne gehalten vor dem Rennen. Auch wenn es vielleicht einige schon relativ gewohnt waren, auch über Super League, aber Yokohama war anscheinend echt nochmal eine Schippe krasser. Also halt wirklich die Athleten, also das komplette ITU-Feld oder ganze Staff und alles waren in einem Hotel anscheinend. Also wie es auch auf Instagram rüberkam. Ich sag jetzt mal, ein Hotel wurde komplett geblockt und da haben sich Athleten aufgehalten.
Ja, oder die durften auch erstmal nur auf ihrem Zimmer bleiben. Also genau, da war halt auch nichts.
Nur auf Zimmer. Trainingsmöglichkeiten, also es wurde so ein kompletter Saal, war auch erstmal an sich ja erstmal ganz cool, war im Prinzip so der Wechselgarten, sag ich mal, wo die ganzen Räder gelagert werden konnten. Da wurden auch so richtig so eine Rollenspots aufgebaut.
Mit einzelnen Kabinen.
Mit einzelnen Trennwänden, wo sie dann quasi alle nebeneinander trainieren konnten. Im hoteleigenen Fitnessstudio wurden anscheinend nochmal extra Laufbänder ran organisiert, weil welches Hotel hat dann bitte 30 Laufbänder? Also, wo du auch wirklich als Nation dir Zeiten blocken konntest und nur trainieren konntest. Das heißt, du bist aus diesem Hotel nicht rausgekommen. Selbst das Essen. Ja. Du bist auch nicht irgendwie als Mannschaft nochmal rausgegangen und hast irgendwie die Tage vorher abends mal, wie wir es sonst machen, irgendwo im Restaurant was gegessen. Nein, es kam halt immer in deiner Box, kam deine Essensration auf Zimmer und dann hast du auf Zimmer halt aus der Box dein Essen gegessen, was du halt bekommen hast. Krasse Situation.
Aber Craig, wärst du jetzt noch Athlet, fändst du das cool? Weil aus meiner Perspektive würde ich sagen, gar nicht schlecht, weil ich habe immer Stress mit, ich muss irgendwo hingehen zum Essen, ich muss irgendwo hinfahren zum Trainieren. Hast alles am Platz quasi.
Wirst immer da gehalten in deinem 5-Quadratmeter Hotelzimmer. Mega geil für 3 Tage.
Aber auf der anderen Seite bist du ja in der Bubble von der Bubble. Also ich glaube, die Nationen unter sich waren ja auch so ein bisschen getrennt, teilweise zumindest, wenn ich es so richtig gesehen habe. Aber auf jeden Fall erspart das unheimlich viel Laufwege und ich habe irgendeinen Kommentar gelesen von, war es vom Schoeman, der sich da bedankt hat über die Organisation und diese stoische Taktung von dem Ganzen mit persönlichen Begleiter vom Airport zum Hotel zu den Trainingsräumen, sage ich mal, im Hotel. Aber Greg, wie wäre es denn für dich so gewesen, wenn du jetzt noch Athlet wärst?
Also Ich kann deine Argumentation schon nachvollziehen, dass gerade wenn du neu irgendwo bist, ne, also es ist ja meistens schon ein Riesenvorteil, wenn du halt zum zweiten, dritten, vierten Mal bei einem Wettkampf bist und dir schon so deine Spots ausgesucht hast, wo du weißt, okay, da kann ich ganz gut langlaufen, hier könnte ich auch ganz gut auf dem Rad trainieren, das ist ein Riesenvorteil. Und das ist gerade, wenn du jetzt neu da bist, eventuell ein Riesenvorteil, wenn du dich darum nicht kümmern musst, weil du einfach nur, keine Ahnung, 2 Etagen runter gehst und dort ins Fitnessstudio und Ansonsten ist alles geklärt. Willst du zur Schwimmhalle, dann kannst du nicht anders als in den Bus steigen, der extra für dich geschuttelt wurde, um dann halt
aber dahin gefahren. Aber auch nur zu der und der bestimmten
Zeit. Genau, nur zu der Zeit. Also denn, ja. Du musst dir um nichts einen Kopf machen, der Tag wird dir komplett geregelt und du verlässt halt nicht das Haus. Aber, und damit hätte ich als Athlet ein Riesenproblem gehabt, ich hasse persönlich so Hotels, wo du das Fenster nicht öffnen kannst. Und so sehr ich Japan eigentlich auch liebe, ich war immer gern dort, aber in den Hotels, du hast dort nur diese Klimaluft, ne, dieses Air Conditioning, du kannst die Fenster nicht aufmachen. Und ich war dann schon mal froh, wenn ich wenigstens mal draußen in der Einheit laufen konnte. Und das kannst du ja, das konnten
also sie gar nicht. Grundsätzlich, das ist ein nettes Gefängnis, wenn man so will. Ne? Und ich habe den Post von Wendula, oder ich habe mit Wendula Frintova auch nochmal, die super gutes Rennen abgeliefert hat, kommen wir ja noch dazu, nochmal geschrieben. Und wie sie gemeint hat, also du bist halt richtig, du bist eingesperrt. Und die hat dich so krass auf die Swim Familization gefreut, weil nach 3 Tagen war es das erste Mal wieder, oh, wir dürfen raus.
Ja.
Und wenn man manchmal hier so die Diskussion gerade jetzt auch verfolgt, wo wir in Deutschland, oh, diese krasse Ausgangssperre haben, wo man um 22 Uhr unbedingt wieder zu Hause sein muss, was letztendlich, ob du jetzt um 9:55 kommst oder teilweise denke ich immer so, Leute, ey, wer kontrolliert's denn irgendwo, ne? Also, und ey, da in Japan, wenn du dir da auch nur einen Fehltritt oder irgendwas erlaubst, du kommst halt da noch nicht mal raus. Und auch wie Laura Lindemann in ihrem Blog geschrieben hat, alles ganz, ganz strikt und ultra straffer Zeitplan und alles. Und wenn du dir irgendwas auch nur erlaubst, und Japan ist halt streng, ne? Und sei es, du nimmst die Maske schon 5 Meter zu früh ab oder sowas, dann war es das mit Olympia.
Ja,
also zack, Knast. Letztendlich, das ist auch so ein bisschen so einschüchternd dann schon. Also klar, nettes Hotel und die Facilities sind alle da und du kannst dein Pre-Race-Procedure da gut durchgehen. Mhm. Aber das ist ein schönes Gefängnis. Also so sehe ich das.
Ja, aber der Tenor der Meister, den die man so jetzt so kennt, war eigentlich überwiegend positiv, was so das Ganze drumherum.
Alter, weil die racen wollen.
Genau.
Nichts ist schlimmer, als nicht zu racen. Und dann machst du alles. Und Gregor, du hättest es auch gemacht. Und wenn ich in dieser Position gewesen wäre, sicherlich.
Also ich... Ja, also natürlich, mein Tenor wäre auch positiv gewesen, weil man sagen muss, das war, glaube ich, richtig gut organisiert.
Super.
Und man muss ja immer bedenken, also was dahinter steckt. So, also es ist ja, geht jetzt keiner hin und sagt so, ey, ich möchte jetzt aber hier komplett raus und rumlaufen. Also es checkt ja jeder, dass man in einer Pandemie ist und dass man ja alles Mögliche dafür tut, um die Rennen stattfinden zu lassen. Und ich denke, dass Yokohama auch generell für Olympia in Japan, da haben einige Offizielle sehr genau hingeschaut, um halt das ganze Prinzip zu testen. Nicht nur ein Statement setzen, sondern einfach mal wirklich zu testen, okay, wie gehen wir damit um? Und das war, denke ich mal, schon wie so eine Generalprobe, um mal zu sehen, okay, das ist so eine Möglichkeit und so klappt es ganz gut, so können wir auch viele von international herholen und bla bla bla. Insofern war das schon alles richtig gut umgesetzt und da muss man ja auch positiv sich dazu äußern.
Ja, und auch die müssen das auch der japanischen Bevölkerung irgendwo gut verkaufen, muss sagen, guckt mal, ihr kommt mit den Athleten letztendlich nicht in Kontakt, die sind vollkommen isoliert, die kommen nur raus und machen ihren Wettkampf und dann gehen die wieder da rein. Also, weil unter der japanischen Bevölkerung ist ja auch ein großes wir wollen eigentlich kein Olympia, ne?
Und wir teilweise sind ganz, nur, das gibt's ja sehr klar.
Und wir sind ganz froh, dass keine Zuschauer kommen international und und wenn man jetzt natürlich so einen Wettkampf da ablaufen lässt und da gibt's keinen positiven Fall und das sind wirklich strenge Regeln, ja.
Absolut. Ja, aber das war schon so eine Blade Runner-Atmosphäre, kennt ihr den Film? Also irgendwie alles so eingekerchert, überall Plastikfolien ausgelegt. Und
da würde ich ja durchdrehen.
Wobei das in Japan aber auch ohne Pandemie ist. Oh, also das ist
schrecklich.
Also dass da alles Frühstück einzeln abgepackt ist, das ist ja wirklich in Japan echt.
Da ist jede Banane nochmal in Dreifachfolie gewickelt,
Ja, ich frage mich aber, wenn du am Wettkampf morgen irgendwie Fisch zum Frühstück kriegst, wahrscheinlich haben die eine Bestellliste gehabt, aber irgendwie so richtig geil ist es dann nicht. Das ist natürlich auch.
Paar Algen.
Das habe ich mich aber auch gefragt, wenn das irgendwie zu wenig ist und so. Gut, du wirst wahrscheinlich, hättest irgendwie was ordern können. Ich hätte gern aus dem Supermarkt das und das und so eine Möglichkeit wird schon gegeben haben. Aber wie gesagt, also ich denke, das war schon alles gut geregelt. Ich persönlich bin froh, dass ich das jetzt nicht so durchmachen musste in meiner Karriere, denke ich mal. Außer dieses Ganze am Flughafen, dann musst du erstmal da, man weiß, wie nervig das ist, ne? Du fliegst irgendwie so ein interkontinentaler Flug und dann musst du aber erstmal am Flughafen da einen Covid-Test machen und so und kannst nicht direkt ins Hotel, sondern du hängst da erstmal ab, erstmal testen, abwarten und so weiter und so fort. Das zieht sich ja auch alles, ne? Und ja, genau.
Aber
ja, vor allem für die Europäer.
Haben alle durchgezogen und wir haben ein geiles Rennen gesehen.
Ne? Das kann man so unterschreiben.
Also spektakulär war ja die Wasserfarbe. Also wenn man so sieht, das war ja kristallschwarzes Wasser. Dunkler geht es ja nicht. Ich glaube, Jake Birth-Wischel, hat er doch mal irgendwie einen Tag vorher geunkt, ja. Was mit dem Wasser denn los wäre, und einen Tag später hat er irgendwie Magenprobleme und kann gar nicht starten. Und das ist auch so, glaube ich, für Yokohama. So ein Ding, das ist ja so eine Industriehafenstadt. Und schon Nicole Mertes oder Nicole Leder ist ja vor den 90er Jahren da schon gestartet, hat er schon mal berichtet, ja, das ist so ganz industriell, also du darfst da auf keinen Fall jeglichen Schluck Wasser zu dir nehmen, sonst wächst dir ein drittes Ohr.
Wie hast du das empfunden, Gregor? Wann warst du das letzte Mal da, 2016?
2016, genau. Ja. Genau, eigentlich komisch, ne? Letztendlich, gut, man muss, an sich ist ja Yokohama eins der ältesten Rennen in der WTS-Serie und es ist eigentlich dort bisher relativ wenig passiert, muss man sagen. Es ist natürlich, wie es bei einem Meer ist. So, du hast da halt immer, also wenn die Strömung ungünstig ist, dann kann es halt echt sein, dass dort irgendwas im Wasser ist, dass die Wasserqualität, das kann auch wirklich tageweise anders sein, dass die Wasserqualität dann halt einfach dann da scheiße ist und dann hast du halt ein Problem. So, das war ja bei mir letztendlich in Stockholm genau das Gleiche. Stockholm ist jetzt auch nicht als der Hafen bekannt, wo man sagen würde, oh je, das ist jetzt da aber problematisch. Aber halt aufgrund der Wetterlage war die Wasserqualität halt wirklich problematisch. Das kann halt sich wirklich auch innerhalb eines Tages ändern. Und dann hatte ich da ja auch im Prinzip mit dem Norovirus mich infiziert, wie auch einige andere. Und dann ist es immer sehr problematisch. Ich kenne das einmal aus Seoul, war auch einmal Austragungsstadt eines WTS-Rennens 2009, so in der allerersten Saison. Da war die Wasserqualität, aber da hat man wirklich gesehen, das ist permanent dort. Also der Fluss, ich keine Ahnung, wie der heißt in Seoul, aber der ist ja wirklich durch Seoul direkt durch. Das ist wirklich eine richtig scheiß Qualität. Bei einem Fluss, so einem Binnengewässer, da ist es auch eher so, dass es wirklich permanent so bleibt. Da gab es große Probleme, da haben sich auch viele, hatten viele Probleme danach. Und dann hat sich das Rennen eigentlich auch danach erledigt gehabt. Beziehungsweise dann kam erstmal auch so das auf, dass die Wasserqualität dann auch mehr geprüft wird. Aber gerade auch so bei Rennen, die im Meer irgendwie stattfinden, kann das immer sein, ja. Auf jeden Fall. Aber klar, logisch, ne? Das ist dann halt, Jack Purfuzzle kann das Rennen versauen. Glück für ihn, dass er die Quali schon sicher hatte, muss man dazu sagen, ne? Und das eigentlich alles so als Test nehmen kann, wobei es natürlich trotzdem immer blöd ist, wenn du aussteigen musst.
Ja, ne? DNF ist immer Mist. Und dann auch Aaron Royal hat es ja auch getroffen, raus. Also für die Aussies und die ja auch zur GFT-Crew gehören, war das jetzt, was die beiden angeht, nicht so geil.
Ja.
Aber zum Schwimmen, weil wir ja gerade da waren, für einen anderen, Christian Blumenfeld, war das richtig geiles Schwimmen.
Ja.
Der ist so weit vorne rausgekommen wie noch nie oder weiß ich jetzt nicht, aber schon lange nicht mehr, sagen wir mal so.
Ja.
Und wenn du mal direkt auf die Schwimmzeit guckst, er ist mit Henry aus dem Wasser gekommen. Henry Schumann.
Der wiederum ungewohnt schwach geschwommen ist.
Aber dass Blumi mal denkt, er kommt mit Henry aus dem Wasser, glaube ich, hätte er jetzt auch sich so nicht erträumen lassen, ne?
Ja, es waren also generell der Eindruck, einige Athleten haben echt überrascht. Mhm. Bei anderen Athleten, man hat auch in beiden Rennen gehabt, diese Situation, sowohl bei den Frauen, finde ich, nach den beiden Führenden, dass eine große Gruppe an Läuferinnen immer zusammengeblieben ist. Sowohl auch bei den Männern. Also klar hat er im Prinzip Blumenfeld, Rielle Gehns, Alexi und so sind vorne weggerannt. Morgan Pearson hat sich davon gelöst. Aber ansonsten sind doch viele Athleten in einer großen Traube dann doch zusammengeblieben.
Und es sind Athleten eher nach vorne gelaufen, als dass sie aus einer Gruppe zurückfallen.
Ja.
So, es war diesmal irgendwie ganz anders.
War ganz anders. Und man hat immer so den Eindruck gehabt, dass viele Athleten jetzt auch nicht so sich hundertprozentig sicher sind und auch teilweise dann eher vorsichtiger waren und gesagt haben, ich laufe jetzt mal lieber in dieser Gruppe mit, anstatt jetzt irgendwie jetzt mal bewusst auf 100% zu gehen und das Ganze zu sprengen.
Nicht Jonas Schomburg.
Jonas muss man wirklich sagen, der ist geraced wie immer. Das muss man wirklich sagen.
Der hält sich nicht zurück und denkt so, oh,
auf Platz 10, super solides Rennen. Für ihn ein sehr, sehr gutes Rennen. Auch sehr, sehr guter Lauf. In allen Disziplinen stark verkauft. Und auch wirklich so taktisch, wie er es immer macht. Gar keine Abstriche. Aber zum Beispiel Rielle, der Zweiter geworden ist, finde ich, hat man ganz klar gesehen, wie er oft beim Laufen sich nach hinten umgedreht hat, ne? Und so die Lage gecheckt hat. Im Zielinterview hat er auch noch gesagt, er war nicht ganz zufrieden. Er hat gesagt, so, naja, ich war vom Gefühl her der stärkere Läufer, aber hier und da auch so ein Beispiel, ne? Also du gehst irgendwie nicht volles Risiko, sondern bist ja noch nicht so ganz sicher, wo du stehst. Und ja, auf jeden Fall für viele Athleten eine schwierige Situation zu managen. Und bei den Frauen, muss man ganz klar sagen, haben dann wiederum zwei Athletinnen, ich sag mal, diese Unsicherheit bei vielen Athleten ausgenutzt. Ja. Und dem Rennen ihren Stempel aufgedrückt.
Und halt auch junge Athletinnen, wo du so denkst, okay, come on, alles oder nichts, ne? So ein bisschen.
Ja.
Also.
Denn man muss ja sagen, für die Deutschen jetzt Yokohama eher unwichtig. Wir haben ja jetzt Ende Mai nach Kienbaum als nationales Quali-Event. Und letztendlich hat Yokohama spielt für uns keine Rolle, deswegen auch dementsprechend nicht besetzt. Aber zum einen für die individuelle Qualifikation für Olympia war das sehr wichtig für die Amerikaner und für die Japaner. Die Amerikaner mussten eine Top-8-Platzierung aufweisen, die Japaner eine Top-16-Platzierung, um halt automatisch selektiert zu werden. Mhm. Summer Rappaport, die zweite geworden ist, war schon qualifiziert, aber trotzdem, ich sag mal so, in der Pole-Position waren ganz klar Katie Seferis und auch eine Taylor Spivey, eventuell noch eine Kirsten Casper. Wo man sagen würde, okay, die streiten sich noch um den zweiten Spot. Insgesamt hat ja die USA 3 für Olympia gerade.
Ja, und einer wird noch am grünen Tisch entschieden.
Genau, einer wird noch am grünen Tisch entschieden. Und jetzt, ja, Taylor Nipp ist in diesem Rennen da. Es ist bekannt, dass sie eine starke Radfahrerin ist. Sie ist keine Topläuferin. Also sie hat auch schon während ihrer Zeit bei Junioren-Weltmeisterschaften oder U23-Weltmeisterschaften genau diese Taktik gezeigt, dass sie das machen kann und hat es halt wirklich genau im Quali-Rennen durchgezogen, zusammen mit Maya Kingman, die ja auch eine starke Radfahrerin ist. Ja und gewinnt einfach mal das Rennen und holt sich den Spot. Also wirklich als krasser, als krasses Dark Horse. Taylor Spivey steckt nicht auf, wird nur Vierte. Und das wird wichtig sein, gerade für Diskussionen am grünen Tisch, denn Katie Seferis konnte leider nicht überzeugen. Liefert halt nicht ab, ja.
Und Taylor Spivey auch wird noch Vierte. Und da hat ja sogar Vosson Lewis noch in seinem Post erwähnt, dass er es auch eindrucksvoll fand, dass sie nach so einer Stressful Week, wir haben gesehen, sie hat leider auch kein Gepäck bekommen und hat da den Struggle leider Gottes gehabt, aber die wird halt auch nochmal Vierte und damit zeigt man dann ja auch, ey, wenn ihr euch entscheiden müsst, also an mir, so leicht kommt er dann halt auch nicht vorbei. Auch wenn, wenn Katie Seferis da den Weltmeistertitel dann doch auch nochmal stehen hat, ne?
Ja, Katie wird, muss man wirklich sagen. Das ist
richtig schwierig jetzt.
Also, echt schade. Wir reden, also Katie Seferis ist die Weltmeisterin von 2019 und sie ist auf der Olympic Qualification Ranking List auf Platz 1. Ne? Also sie führt eigentlich die Liste an.
Und sie war ja Mrs. Konstant. Also die war ja konstant pur. Ne? Aber da siehst du mal, die ist ja jetzt nicht unfit. Also man kann ja jetzt nicht sagen, die hat einfach keine Fitness. Aber was halt der Kopf? Und gerade bei einer Athletin, wir kennen sie halt schon.
Wir haben ja nicht erwähnt, ihr Vater ist ja vor Monaten gestorben.
Das hatten wir im letzten Podcast erwähnt, doch.
Haben wir letzten erwähnt, aber
und falls wie schwer es wird. Und was das halt doch ausmacht.
Ja.
Weil letztendlich sie ist in Topform, so oder so. Oder vielleicht nicht bei 100%, natürlich nicht. Aber ich meine, musst du jetzt bei 100% sein? Okay, letztendlich ja, weil es geht um die Quali. Aber es geht jetzt darum, gerade wenn man sich jetzt auch über Laura Lindemann unterhält und sagt, sie wird 30. Ja, so what, ne? Also am Ende des Tages zählt, was macht sie im Juli? Am 28. Juli ist das Rennen. Was macht sie dann? Da interessiert keinen mehr, ob sie in Yokohama 30., 10. oder gut, natürlich gewonnen ist gewonnen, aber dann musst du pieken und sie ist qualifiziert, ne? Also von daher.
Ja, aber das ist ja das, was ich meinte. Es kann für sie jetzt vorbei sein.
Ja,
ne?
Ja. Und es ist.
Sie war Weltmeisterin, dann kommt eine Pandemie.
Ja.
Letztendlich war letztes Persönlich. Jahr Hamburg ganz gut, okay, aber so richtig als Weltmeisterin konnte sie nie racen, hat den Titel verloren. Und jetzt eigentlich kommt das allererste große Rennen und sie hat es noch nicht. Sie war halt nicht on peak, natürlich private Gründe, aber das hätte auch so sein können, ne? Das erste Rennen nach so langer Zeit. Und es kann schon gewesen sein. So. Ja. Und das ist hart. Ne? Und das ist so dieses, was ich auch am Anfang meinte, man ist eigentlich noch gar nicht im Modus, aber eigentlich geht's auf einmal brutal, so geht's bam los. Und
das ist der Sport.
Ja.
Das ist leider immer wieder,
Aber woran, ich habe jetzt die Ergebnisliste der Frauen gerade geöffnet, Kitty Zafiris wurde 22.
Mhm. Richtig,
ist
ja.
Richtig. Ja. Und es lag im Endeffekt an welcher Performance, wo war es dann schwierig, denn im Schwimmen war sie, glaube ich, noch ganz gut dabei.
Ach, naja, gut, nee,
die war schon da.
Die kam schon aus dem Schwimmen nicht richtig, nicht so vorne raus. Normal unter den Top 5 kommt die ja eigentlich so gut vorne mit raus und das war so ein Overall, die ist halt einfach nicht in einem Rennmodus, vielleicht kann man so übersetzen, wenn man so, weil sie hat ja dann doch noch auch die hat nicht aufgesteckt, ich weiß gar nicht, wo sie auf dem Rad abgestiegen ist, also sie hat sich ja dann noch halbwegs noch, wie soll man sagen, berappelt, ne, um da halbwegs noch irgendwie ein Resultat rauszumachen, aber
Ja, also Katie Zafiris hat sonst nie einen Rückstand von mehr als 10 Sekunden zur Schwimmspitze, ist safe Bank in der ersten Gruppe. Und wir reden hier wirklich von kleinen Gruppen, also 5 Mädels in einer Gruppe, muss man schon sagen. Und sie war da schon in der zweiten, dritten Gruppe mit, ich glaube, Athletinnen, mit denen sie sonst da gar nichts zu tun hat und so. Und letztendlich war das ganze Rennen, also für ihre Verhältnisse einfach lame, muss man einfach mal so sagen. Sie hat's durchgebracht.
Oder sie hat es als erstes mal probiert. Viele andere Athletinnen wären überhaupt nicht an den Start gegangen, nachdem sowas passiert ist. Sie stand ihrem Vater wirklich auch sehr, sehr nah. Das kommt halt dann auch nochmal dazu,
Was mir aber so in der Recap aufgefallen ist, die Frauen, wie auch die Männer, aber bei den Frauen war es ja auch recht dicht. Beim Schwimmen kamen alle wieder eine Perlenschnur aus dem Wasser irgendwie, haben die Räder geschnappt. Aber da ist mir wieder Summer Rubberpot.
Ja, richtig.
Aufgefallen. Also Sattelsprung und sowas gibt's in Amerika nicht. Oder bei ihr zumindest.
Ey, Summer Rubberpot ist die schlechteste Technikerin, die es im WTS-Zirkus, glaube ich, wirklich so gibt.
Ne? Ja, aber mich wundert das. Also die Amerikaner sind ja schon gewieft. Ja. Die haben dann irgendwie wirklich ihr Scouting mega gut im Griff. Und die sind ja auch super gut von den ganzen einzelnen Zeiten. Also von der Trainingslehre her sind die ja scheinbar wirklich on top, aber dann scheitert es an so
vermeintlichen
Dingen. Also es scheitert ja nicht, aber das sind so Dinge, die fallen halt irgendwie auf in so einem professionellen Sport, wenn sowas Unprofessionelles dann noch stattfindet.
Und guck mal, da waren letztendlich, trennten sie ja von Taylor Nipp 30 Sekunden im Ziel. Wenn du überlegst, was allein ein guter Wechsel dann noch ausmachen würde oder ein flüssigerer bei ihr. Und dann muss man sagen, wenn es geregnet hätte, Summer Rubberpot wär nicht auf dem Podium gewesen.
Ja,
da verwette ich alles, was ich habe, weil wer sie schon mal in anderen Rennen gesehen hat, ich muss gerade dran denken, Kanada, die Strecke, wo Jake Berthwitz immer eine Runde zu früh, Edmonton. Ach du Scheiße. Also wenn, das ist, sind teilweise, da verliert sie ja an einem Wendepunkt, auch kurventechnisch. Also Horst, das ist, wie soll man das sagen?
Ist wirklich, also bemerkenswert. Ja, also große, große Schwäche. Da hat sie auch schon viele Rennen verschenkt, muss man ganz klar sagen.
Ja, leider. Die fährt
auch immer hinten, verliert an jeder Kurve, verliert sie Meter, muss wieder aufschließen und so. Also, aber das ist halt, ganz ehrlich, eine Katie Zafiris musste auch extrem viel dazu lernen. Und es fällt ja echt schwer. Und bei ihr habe ich ja wirklich erlebt, wie sie es im täglichen Training macht und wie sie ja wirklich daran arbeiten muss und wie ihr Mann ihr, der Tommy Zafiris, ihr dabei hilft und so. Kirsten Kasper geht auch so in die Richtung. Die Amis haben halt echt Glück, dass sie halt von ihrem College-System wirklich so viele Sportler haben, die irgendwie leistungsmäßig geschwommen sind, aber auch Track and Field gemacht haben und so. Und dann werden sie gescoutet.
Und dann werden sie einfach auf dem Rad gesetzt.
Genau, dann werden sie auf dem Rad gesetzt und so. Und dann kommt die Stärke irgendwann von ganz allein und die sind stark. Aber diese technischen Skills sind teilweise bei denen wirklich echt nicht gut ausgeprägt. Das muss man ganz klar sagen. Und dafür steigen sie meistens auch zu spät in den Sport ein, um das halt nochmal richtig adäquat zu lernen. Und oftmals sieht man das einfach. Ja.
Ich bin mal bei WTS Hamburg am 2-3 Tage vor dem Rennen bin ich auch draußen gefahren und da gab es auch immer da habt ihr immer so spezielle, da wurden so von der ITU so gesagt, ey, da könnt ihr gut trainieren fahren, so eine Runde, schon ausgeschildert oder sowas, keine Ahnung, so eine 30 Kilometer Trainingsrunde. Und dann habe ich auch gedacht, ich kann mich ja auch nicht in Hamburg gut aus, ja cool, fährst du diese Trainingsrunde. Und während ich auf dieser Trainingsrunde war, bin ich noch ein paar anderen ITU-Starterinnen begegnet und dann sind wir halt zusammengefahren. Und ich habe dann gedacht, ich fahre einfach hinten hinter denen her und es war auch in Ordnung und so. Und dann muss ich mich gerade daran erinnern. Und dann kamen so Schienen, ne? Und dann da sind welche darüber, da habe ich so gedacht, Alter, also fast gestürzt, weil die das halt überhaupt nicht gecheckt haben, dass man halt das Vorderrad dann nochmal so über eine Schiene oder dass du da nicht parallel dazu fahren kannst, sondern dass du halt dann doch nochmal sehr im 90-Grad-Winkel irgendwie versuchen musst oder so darüber zu kommen. Da habe ich hinten so gedacht, oh Gott, also ich habe mich so voll erschrocken, weil die halt fast alle, das waren auch so
Australier-Amerikanerinnen,
Australierinnen,
die kennen Schienen nicht
die
so.
Die kennen das gar nicht.
Die kennen, also, die kennen ihre Pickups und Big Cars, aber...
Die kommen teilweise aus so Systemen, auch wie die Amis. Und dann wird gesagt, ey, du kannst gut schwimmen, du kannst gut laufen und jetzt hier hast du ein Fahrrad und jetzt mach mal. Und Summer Rappaports Mann ist halt nicht Tommy Zafiris, ne?
Ja.
Der aber spannend. Ja, spannend. Ich meine, du hast ja diesen Kurs, 4 Runden, oder 9 Runden, 4,45 Kilometer, wirklich sehr technisch. Teilweise ist es auch sehr eng an den Geraden, also nicht nur an den, an den entsprechenden Wänden. Und da kommt es ja wirklich eigentlich auf so eine gute Kurventechnik auch an. Und vor allen Dingen, wenn du da in diesem Pulks unterwegs bist. Gut, bei Männern war das jetzt vielleicht eher das Problem, weil der Pulk war ja riesig. Mhm. Ja.
Aber
da technisch zu fahren ist dann schon extrem
wichtig. Und wir haben es ja vorne gesehen, Maya Kingma und Taylor Nipp waren ja zusammen raus. Und jedes Mal nach dieser Technical Section, wie sie, ich rede immer, weil ich es in der Übertragung war, sorry. Nach dieser technischen, da war Maya Kingma halt wieder 30 Meter vorne weg, ne?
Ja, Wahnsinn. Und die sind so zu zweit, ne? Das ist ein Duo und nach jeder Kurve hat in dieser S-Sektion, da hat Maya Kingma auch der Taylor Nipp. Also wie gesagt, Taylor Nipp, rein physisch so eine starke Radfahrerin, aber Kurven, oh mein Gott, und zwar auch wirklich alleine, ne? Also es ist ganz, sie kann nicht einfach so, wenn sie zu zweit sind, einfach nur hinter der Maya Kingma hinterherfahren, sondern verliert dort einfach. Das ist echt bemerkenswert. Also, ja, echt bemerkenswert.
Die müssen halt einfach mal in die Niederlande. Da wirst du quasi auf dem Rad geboren. Da wirst du draufgesetzt und dann kannst du das. Ne? Ja.
Auf jeden Fall.
Coole Überraschung, oder was heißt Überraschung, aber auf dem 5. Platz Julia Hauser. Auch mit einer wirklich, wirklich starken Laufleistung.
Das muss bestimmt,
Müssen wir nochmal dazu sagen. Und die zwei Britinnen, Sophie Caldwell und Non Stanford, waren auch sehr happy mit ihren Plätzen, 6 und 7. Eine Non war super happy, weil man hat ihr quasi nach ihrer Laufverletzung auch schon gesagt, eigentlich kannst du mit kompetitivem Sport aufhören. Und jetzt auf 7 in dem ersten Rennen nach auch wie vielen Monaten war sie ja auch weg irgendwo von der Bildfläche, toll. Eine Georgia Taylor Brown ist nicht geraced, weil sie es nicht muss. Und weil sie gesagt hat, ey, ich
genau, sie ist ja auch schon qualifiziert.
Ich fokussiere mich.
Also die britischen Frauen sind alle britischen Plätze sind besetzt bei den Frauen. Es kann sich keine britische Frau mehr für Olympia qualifizieren.
Also die Sophie Caldwell, okay.
Raus.
Nett gewesen, aber wird nichts. Und mit Non leider nett. Dann auch nicht. Ja, schade, ne? Also es ist echt. Klar. Ist echt krass. Und auch eine Claire Michel hat jetzt auch wieder mit einem Top-10-Ergebnis gezeigt. Sie hat sich auch wieder gefangen. Die war ja auch, hatte letztes Jahr auch eine schwierigere Zeit. Kommt auch wieder auf die Beine. Und wie vorhin schon gesagt, Vendula Frintová hält die tschechische Fahne wieder hoch und wird Elfte. Stark.
83er Baujahr, Wahnsinn.
Ja, die hält eisern durch.
Die Oma.
Ich hab's hier mal. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so laut sagen darf. Muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit einem Schmunzeln betrachten. Also Long-Distance-Fans jetzt nicht gleich ausrasten. Aber ich habe sie mal gefragt, sag mal, Vendula, möchtest du nicht mal irgendwie mal auf die Langdistanz rübergehen oder so? Oder hast du da Pläne? No, I'm not going to do this Bullshit. I want to do real sport.
Aber so spricht sie dann auch, ja.
Also sie hat gesagt, sie macht bis Ende, sie wird nicht diesen Fake machen.
Und ganz lustig.
True to your heart.
Ganz lustig in dem Zusammenhang, sie hat dann noch so, wir haben noch ein bisschen geschrieben und hat sie so gefragt, und wie geht's euch so? Und dann meinte sie so, sie wird nächste Woche geimpft. Hat auch direkt dazu geschrieben, auch mit BioNTech. Und glad it's not Sputnik. Das fand ich irgendwie total lustig. Die Tschechin. Man könnte meinen, sie wäre da. Die würden eher da Sputnik V bekommen. Ja. Genau.
Es fällt mir gerade so auf, dass bei den Frauen ja auch so eine Barbara Riveros gestartet ist. Die hat das Ziel zwar nicht gesehen, aber auch nochmal so alte, in Anführungszeichen alt, also so Haudegen. die ja schon lange in der Szene dabei sind, die eigentlich schon Langdistanz auch gemacht haben und dann wieder zurück. Und hier, ich meine, Barbara Riveros war ja auch auf der ITU-Distanz.
Hatte mal ihre Zeit so, ja, wo sie ganz
Zeit mal richtig war. Stark, ne?
Ja. Aber es ist halt echt schwer. Also Olympische, da, boah, du brauchst halt wirklich so Qualitäten, wie sie auf den Ultrasprintdistanzen gefragt sind. Aber du brauchst auch ganz krass die Steherqualitäten. Ja.
So, jetzt meine Frage dazu. Und das war ja eine olympische Distanz. Seid ihr der Meinung, dass dann manchen Athleten, die man da wirklich hoch auf der Rechnung hatte, da irgendwie so die Luft ausging, weil es auf einmal die doppelte Rennlänge hatte?
Ja. Also
klares
klar,
Ja.
Ja, also muss man ganz klar sagen, dass es Athleten gibt, denen, also es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du eine Sprintdistanz machst. Es ist ein Unterschied, ob du halt diese Supersprints machst im Super League-Niveau. Auch allein schon von der Disziplinverteilung oder auch eine Olympische. Eine Olympische verlangt nochmal ein bisschen andere Qualitäten als die anderen Distanzen. Auch wenn natürlich, ich finde, man kann trainingstechnisch extrem viel machen oder du kannst sehr viel abdecken und du kannst sehr solide sein in ganz vielen Bereichen. Also auch ein, hier, der Ami, der Ben Canute.
Achso.
Der zeigt es ja, der startet mal Super League, er startet bis in die Mitteldistanz. Ich denke mal, er verkauft sich überall gut. Ja, aber du siehst einfach ganz klar, es gibt da einfach nochmal so Feinunterschiede und es heißt nicht, dass du alles über, also, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel da Super League gewinnst, dass du auch automatisch halt jetzt in der Olympischen.
Da muss ich echt sagen, als dann vorne bei den Männern so die Post abging und sich dann als erstes auch so Alexi verabschiedet hat, oder was heißt als erstes, aber früher als gedacht. Und dann,
doch recht früh.
Ja, und dann dachte ich so, boah, krass, also Christian Blumenfeld willst du nicht als Gegner haben, ne? Das ist ja so eine harte Nuss, also weil, wie der Typ sich, ey, quälen kann, so, weil es ist ja, ich habe auch so zu Gregor gesagt, es ist wie der Lionel Sanders der Kurzdistanz, so ein bisschen, also auch so vom Laufstil, wenn man so gesehen hat, also da war schon Alex.
Ich würde ja sagen, Lionel Sanders ist ja Christian Blumenfeld der Langdistanz.
Oder so. Noch besser, ja. Aber wie man ihn da so, also der quält sich ja da schon auch über die 10, oder was heißt quält sich?
Laut eigener Aussage war es der easyste Lauf, den jemals in Yokohama.
Und das wollte ich gerade sagen. Ja. Und man sieht aus, als wollte er sich quält. Und dann sagt er so ein Interview, da denkst du, das kann doch wohl nicht sein, ne? Also,
ja, war das taktisches Kalkül?
Ja, oder das glaube ich schon. Also ganz, ganz klar. Also, und ich glaube, die Norweger, die arbeiten auch einfach schon damit, dass man sich ganz genau überlegt, was man im Ziel sagt. Also
Der Jelle, der gilt ja jetzt schon auch mitunter so für den amtierenden Weltmeister Bonsoir Luis und auch für Mario Mola und extreme gute Läufer so als das Standardmaß so. Ey, wenn du dich mit Jelle im Training so misst und da gut mithalten kannst und jetzt setzt halt irgendwie Blumenfeld da auch nochmal einen drauf.
Das fand ich schon eindrucksvoll. Ja, aber dass Blumenfeld da ja mithalten kann, das hat er ja immer mal wieder gezeigt.
Ja, aber hättest du gedacht, dass bei den Vieren, dass dann Blumenfeld das Ding macht?
Ja, aber ich hätte ihn nicht kategorisch ausgeschlossen. So oft ist er Zweiter geworden.
Du darfst ihn nie ausschließen, also, weil er sich einfach so wie Leine halt richtig...
Dass Alexi den kürzesten gezogen hat, sage ich jetzt mal so, hat mich dann jetzt schon ein bisschen überrascht. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, der trumpft richtig aus. Aber trotz alledem muss man sagen, war das für die Briten eigentlich ein erfolgreicher Tag. Denn ich würde so ganz gerne mal darauf lenken, dass es ja für einige Nationen doch ein wichtiges Event ist, insofern, wie viele Nationsspots sie bei Olympia bekommen. Ne? Mhm. Also man kann ja als Nation maximal 3 Startplätze pro Geschlecht haben. Was musst du dafür machen? Du musst mindestens 3 Athleten unter die ersten 30 des Olympic Rankings bekommen. So. Das haben bei den Männern einige Athleten safe, einige Nationen safe, also die Spanier sind ganz safe bei der Sache. Die haben sogar 4 Athleten unter den ersten 30. Die Franzosen, super safe Sache, auch 4 Athleten. Mhm. Die Norweger sind natürlich auch relativ gut dabei, mit Blumenfeld, Gustav Iden und Kaspar Stornes, auch wenn der jetzt in Yokohama nicht so abgeräumt hat, aber er ist noch 24. der Liste. Das heißt, bei den Männern sieht es da auch recht gut aus, dass Norwegen 3 Spots haben kann. Und dann muss man sagen, dann ist es ein extrem enges Rennen zwischen Australien, den Briten und eigentlich auch den Amerikanern. So. Und letztendlich, ich würde sagen, Australien war so der große Verlierer.
Leider.
Aaron Royal hätte es doch gebrauchen können, dass er ist nämlich der zweitstärkste Australier, auf Rang 30 gerade noch so. Luke William auf Platz 32 als dritter Australier. Und der dritte ist ja im Prinzip der wichtigste. Der muss
sich halten, ja.
Das heißt, die müssen schauen, das ist ganz eng. Die Amerikaner, die haben etwas verloren. Die haben zwar noch drei Stück, also drei Plätze. Eli Hemming ist der dritte Amerikaner. Schlechtes Rennen gehabt in Yokohama, ist auf Platz 28 abgerutscht um drei Plätze. Und der große Gewinner ist eigentlich trotz Platz 4, ist eigentlich Alex Yee. Der hat auch am meisten Plätze gut gemacht in Yokohama. Der ist um 12 Plätze aufgestiegen. Mhm. Auf 24. Platz. Also ist in die Top 30 vorgestoßen. Das heißt, sie haben Johnny Brownlee, ist der beste Brite auf Platz 13. Alex Yee ist die 2. Und dann, wir haben ja gesehen, auch wenn Johnny Brownlee ein schlechtes Rennen hatte, ja, aber er hat dann noch mal extra gewartet, ja, auf den dritten, genau, Briten, auf den Thomas Bishop, dass der auf jeden Fall noch vorhin ins Ziel kommt. Ja. Denn er ist der dritte Brite, ja, auf Platz 35. Zurzeit nach Yokohama. Also ja, es ist eng, ne? Ja. Also da werden die nächsten Rennen jetzt entscheiden, welche Nation bei den Männern jetzt mit drei Plätzen zur Olympia fährt oder nicht.
Und dann kommt auch noch fürs Team Relay die wichtige Entscheidung, ist das nächste oder übernächste Woche?
Das ist
jetzt
kommendes Wochenende.
Das ist auch, ja. Mhm. Weil da geht's.
Portugal.
Genau, und da geht's auch krass für die Norweger nochmal drum, ne?
Genau. Bei den Norwegern, es ist halt so, du musst, bei den Norwegern geht's bei den Frauen um. Die Norweger kämpfen darum, dass sie zwei Plätze bei den Frauen haben. Das ist ihr großes Problem.
Ja.
Denn das ist die Voraussetzung, dass sie kommendes Wochenende ist in Lissabon das Olympic Qualification Event fürs Mixed Relay. Das heißt, alle die nicht in den Top 7 bisher waren, die können sich dort nochmal qualifizieren. Es gibt nochmal drei Plätze. Also kommst du dort unter den ersten drei, hast du einen Startplatz als Mannschaft bei Olympia, falls du mindestens zwei Plätze bei den Männern und zwei Plätze auch bei den Frauen hast. Falls das nicht ist, ne, wird der Platz einmal durchgereicht bis zur nächsten Nation, die das aufweisen kann. Und das ist genau bei den Norwegern gerade das Problem. Ja. Wir bei den Männern, kein Problem.
Ja, alles safe.
Super, alles safe. Aber bei den Frauen haben sie gerade nur einen Platz.
Und da kämpfen sie, ich weiß nicht, wer den schon gehört hat, aber es ist ein super Podcast. Greg Bennett hat den Aril Twyton, den norwegischen Nationaltrainer, dabei.
Der Coach.
Ja, der Coach. Super, super cool. Der setzt sich übrigens auch erst dann zur Ruhe, wenn er einen Podiumsweep von den norwegischen Frauen hat.
Hat aber noch zu tun, ey.
Das ist mal eine Ansage, oder?
Ja.
Also.
Das wird dauern.
Ja.
Muss man so sagen. Habe ich auch gehört im Podcast mit ihm, das war ja auch spannend.
Also was er dazu, das fand ich echt cool mit Bermuda, ne? Mit dem, dass dann der
Chris Gemmel
in der letzten Radrunde schon ihn aufgesucht hat und gemeint hat, ey, hast du noch eine dritte Flagge? Wir brauchen eine dritte Flagge. Und dann hat der Trainer halt dann auch erst gecheckt, oder was heißt auch erst gecheckt, aber so, ey,
das könnte passieren.
Die Chancen stehen ganz gut, dass wir hier unsere drei Männer draufkriegen. Und dann war ja Christian Blumenfelds Mutter, glaube ich, dabei und die hatte noch eine Flagge. Die haben sie zwar beim Zielanlauf dem Kasper Stornes gegeben, aber der war so drüber und so durch, dass der die Flagge weggeworfen hat. Und dann mussten sie noch diese Flagge suchen, noch schnell vor der Siegerehrung, dass die dann auch gehisst werden konnte. Ey, so geil. Also was eine Erfolgsstory auch, ne?
Ja.
Darauf war die ITU zu Bermuda-Zeiten damals noch nicht
darauf
gefasst.
War niemand vorbereitet. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist auch bisher der einzige
Sweep. Das geilste Rennen war das auch irgendwo,
bei den Männern. Und das ist genau, das muss, also ganz klar, das war auf jeden Fall soweit Trainer und Geschichte.
Aber der Podcast ist hörenswert und auf jeden Fall gucken wir dann gespannt nach Lissabon, was gerade auch aus den Norwegern wird.
Geworden ist, absolut.
Also was mir ja aufgefallen ist, nochmal um das Männerrennen abzurunden, war Morgan Pearson mit seinem fulminanten Endspurt.
Ja.
Ja, also sein Lauf war ja schon krass. Mhm. Wenn man jetzt nur mal die Laufzeiten sieht, war der jetzt nicht schneller als vorne die Jungs, wobei schneller als der Jelle war er schon, aber
zweitschnellste Laufzeit,
das war
29:30.
29:30 hatte er, genau, Jelle hatte 29:38 und vorne Christian hatte 29:26, aber er kam ja irgendwie aus dem Bunch, aus dem Pulk.
Der kam von hinten nach vorne gelaufen, ja.
Und das sah schon echt mega gut aus, also kann ich nur jedem empfehlen, sich die Recap nochmal anzuschauen, war richtig schön anzusehen und das macht dann auch Spaß, sowas.
Letztendlich war das die Wechselzeit, also du siehst halt Morgan Pearson, Wechselzeit von 28 Sekunden und Jelle Gehens 20 Sekunden. Und es waren ja auch im Prinzip die gleich vorneweg waren. Das ist halt wirklich der Wechsel gewesen. Und das muss man dazu sagen, das ist auch der Einfluss von Jonas Schomburg. Also dadurch, dass er ja halt am Anfang so lospfeffert.
Ja, der macht das richtig schnell, den ersten Kilometer.
Das hätten die anderen nicht gemacht. Das ist wirklich dann Jonas gewesen, der halt so am Anfang dieses Tempo draufgesetzt hat. Und die anderen haben die halt gut gewechselt haben, sind halt hinterher. Alles
gesprengt.
Genau, und so hat sich dann erstmal gesprengt. Ansonsten, klar, hätte es für Morgan Pearson noch weiter nach vorne gehen können. Aber halt auch interessant. Wir hatten gerade Katie Zafaris, die ihren Vater verloren hat, ungefähr vor einem Monat. Morgan Pearson hat ungefähr vor einem Monat seinen Bruder verloren. So, und bei ihm, das war halt seine Reaktion, die war halt genau in die andere Richtung. Also da sieht man mal, ne, wie tragische Ereignisse auch individuell unterschiedlich verarbeitet werden. Auch er war ja extrem emotional denn im Ziel. Ja. Laut eigener Aussage hat er im Prinzip den letzten Monat gar nicht trainiert. Also eigentlich unfassbar, wie man dann so eine Leistung bringen kann. Andererseits sagt er, ohne dieses Ereignis, also im Prinzip, das hat ihn zu dieser Leistung überhaupt erst befähigt. Ja, also auch da krasse emotionale Geschichten dahinter, die man natürlich niemandem wünscht, aber es ist halt krass zu sehen, wie diese beiden Extreme, wie unterschiedlich so Menschen damit umgehen und was es in einen auslöst und ja, heftig.
Aber Morgan Pearson kommt ja eigentlich auch vom Laufen, so wie ich das verstanden habe. Ursprung ist ja Laufen und der hat ja, glaube ich, viel so mit Läufern zu tun, Parker Stinson und so Sachen. So Läufergruppen, also das ist irgendwie auch interessant, das gibt da so Spezialisten, also vor allen Dingen in den USA, die dann so anders wie bei uns in Deutschland, weil das Thema hatten wir ja auch schon mal, so fernab von irgendwelchen Squad-Training da irgendwie mit so Nationalmannschaft und so meine ich damit, da sich dann anscheinend irgendwie da perfekt oder mehr als perfekt vorbereiten, was solche Rennen angeht.
Ja.
Und ja, da finde ich ja nicht ganz cool, weil Verbandsmeierei, sage ich mal, dieses Geklüngel, also ich meine, ich kann das ja so sagen, Gregor, du willst mich da jetzt zerreißen, aber es ist ja schon so ein bisschen sektenmäßig manchmal, wenn die dann aufschlagen. Und dann finde ich dann manchmal so Aktionen, sag ich mal, von so einzelnen Athleten, zumindest wirkt das so für mich, manchmal immer ganz erfrischend, wenn dann auf einmal so ein Ergebnis steht, wie von dem Morgan Pearson.
Ja, aber bei den Amis ist es ja generell mehr so Squad-orientiert. Also muss man ja schon sagen. Also auch wenn die ja, im Triathlon treten sie auch wenig als Nationalmannschaft auf.
Aber, sorry, wenn sie mal vorkommen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, Squad-orientiert, aber im Sinne von Trainingsgruppen. Aber
Das
ist ja nicht so, dass sie jetzt quasi mit der Nationalmannschaft
überhaupt nicht,
USA irgendwie 12 Monate im Jahr zusammen verbringen.
Aber das ist, glaube ich, auch echt so ein Unterschied zwischen dem amerikanischen System und dem europäischen System. Also, und das amerikanische ist ja immer mehr nach Europa rübergeschwappt. Dann gibt es noch Nationen, die trainieren halt stärker, doch, wie es halt traditionell in Europa üblich ist, eigentlich so in der Nationalmannschaft. Aber ja, hat beides so sein Für und Wider, ne? Aber bei den Amis, die treten auch, außer dass sie halt, ich sag mal, die gleichen Polos tragen, sag ich mal, hast du immer das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt nicht die Nationalmannschaft oder so, ne? Also die sind dann schon immer extrem so in ihrer Squad unterwegs gewesen. Also das ist dann schon mal was ganz anderes. Genau, ja. Ich würde sagen,
aus deutscher Sicht noch Tim Hellweg.
Ja.
Rundet auch die Top 30 ab, so wie Laura, beide. Ja. Und er hat, glaube ich, auch selbst geschrieben, er hat es einfach noch nicht, wie wir vorhin gesagt haben, mit der olympischen Distanz, da ging ihm am Ende so ein bisschen die Luft aus. Aber wichtige Erfahrung einfach auch wieder gesammelt, muss man sagen, als ganz junger Athlet.
Also der Reifeprozess auf der Olympischen, der dauert noch mal deutlich länger, das muss man sagen. Denn halt noch im Rahmen, also bei der Leistungsdichte, wie es halt eine WCS halt so gibt, ja, insofern ist es ein solides Anfangsergebnis. Er kann es machen. Wie gesagt, er ist halt im Ranking nicht so platziert. Also er kann sich nicht für Olympia qualifizieren. Es würde keinen Sinn machen, für ihn in Kimbaum teilzunehmen. Aber das wäre für ihn jetzt viel zu früh. Also
aber genau darum geht es jetzt. Erfahrung sammeln.
Erfahrung ganz sammeln, wichtig. Sich bei den großen Rennen stellen. Ich finde, das hat er gut gemacht. Insofern war das eigentlich ein erfolgreicher Ausflug für ihn. Da fällt mir jetzt gerade ein, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber wer die Pre-Show geschaut hat von Yokohama, Tokio Olympia gehört mit zur WTS, also zur Weltmeisterschaftswertung.
Das war die Information, da haben wir uns beide angeguckt, erstmal so,
Das wird gar nicht, das wird auch auf der Seite der der World Championship Series, wird es auch gar nicht als Rennen aufgeführt, aber Tommy Zafaris, wir nehmen ihn beim Zitat, hat gesagt, anders als sonst ist Tokio diesmal dabei und zielt mit als Rennen für die WTS.
Ja. Und das verändert ja mal grundsätzlich irgendwie alles. Mm. Also allein für richtig starke Nationen, wo ja zwei oder drei Athletinnen starten können. Ey, was machen denn die ganzen Briten und sowas, ne? Wenn du Weltmeister werden willst und du, zum Beispiel, du bist eine Sophie Caldwell, du bist jetzt mit einem 6. Platz gestartet. Keine Ahnung, jetzt mal so, ne? Bist auf alle Fälle in Tokio raus, hast irgendwo noch, keine Ahnung, einen Defekt oder sowas, kommst nicht ins Ziel. Ey, da fehlt dir ja, also es ist schon scheiße.
Naja, also
jetzt mal so ganz einfach, schnell gedacht.
An sich gibt es schon noch genügend Rennen, die sie einbringen können, ne? Also es kommt noch Leeds, es kommt Hamburg, es kommt Montreal, es kommt Edmonton, Bermuda und Abu Dhabi. Also
aber da musst du erstmal überall, überall hinreisen.
Ist ja, das ist ja sowieso so, ne? Ich glaube, was sie damit erreichen wollen, gerade weil es auch jetzt so viel so gebündelt ist und so viel in die zweite Saisonhälfte gelegt wird, ich glaube, sie haben so ein bisschen die Befürchtung, dass sich die beiden Ziele zu sehr trennen. Dass du dann die Athleten hast, die quasi auf WM-Wertung gehen.
Setzen. Ja.
Und dann hast du halt die Athleten, die setzen halt voll auf Olympia und sind dann aber für den Rest gar nicht fit. Und für die Athleten, die bei Olympia starten, die hätten noch mal mehr die Chance, sag mal, mit einem guten Rennen bei Olympia auch noch sich im Spiel zu halten für die Weltmeisterschaftswertung.
Das muss man schon. Ansonsten wäre dieses Rennen schon noch. Starte möglichst bei allen, aber gut, man hat es ja jetzt gesehen, jetzt also Flora Duffy hat aus verschiedenen Gründen, ist aber auch nicht gestartet. Gut, sie wird sicherlich bei Olympia dabei sein, für sie ist kein Thema, die hat da keinen Streicher quasi oder was. Ja. Boah, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so ganz,
fair. Ich finde es für Athleten, die bei Olympia starten, eigentlich fast fair, denn nehmen wir so eine Flora Duffy zum Beispiel.
Ja, für Olympiastartenathleten, klar. Aber halt für starke Nationen, wo einige Athleten eben nicht starten können, finde ich es halt echt hart. Ja,
aber die haben
die
eigentlich...
Die Franzosen...
Ja, aber die haben schon auch Chancen bei den anderen Rennen.
Ja, starke Athleten haben überall... Also
es werden ja mehr Rennen angeboten, als du in die Wertung einbringen kannst. Insofern.
Das ist klar, aber ich finde es schon krass. Ich weiß nicht.
Es ist eine krasse Entscheidung.
Ich finde es im ersten Moment jetzt erstmal nicht so geil.
Ja, also es ist natürlich, du bietest ein Rennen an, was eigentlich nicht allen, die in der WTS starten können, zur Verfügung steht. Ja. So, das klingt erstmal krass. War auch meine allererste Reaktion, muss ich ganz klar so sagen.
Weil du bist ja doppelt gestraft, wenn du nicht bei Olympia starten kannst und jetzt fehlt dir noch ein Rennen. Das macht es irgendwie für die... ist schon scheiße, wenn du nicht bei Olympia dabei bist. Hallo?
Einerseits ja, andererseits kannst du zum Beispiel Leeds, was zum Beispiel jetzt kommt, kannst du dich mehr drauf konzentrieren. Das lassen vielleicht viele Athleten, die bei Olympia starten, einfach aus, weil sie dann dort ins Höhentrainingslager fahren oder so. Das muss man ja auch mitberechnen. Und du kannst, während die anderen halt Olympia und dort peaken, kannst du halt da deine Vorbereitung machen und bist halt viel fitter für die Rennen im Oktober, November, wo vielleicht die bei Olympia ihren Peak hatten, vielleicht schon eher so sagen, so, boah, ne, ich passt nicht mehr so richtig. Also hat so Vor- und Nachteile. Ich glaube, du kannst auch ohne Olympia problemlos oder fairerweise
so kann man's natürlich auch sehen,
den Weltmeistertitel angreifen. Aber wenn du halt bei Olympia warst, ist es einfacher für dich, ich sag jetzt mal so, diesen Double zu machen. Und als Verband kann ich mir schon vorstellen, dass es im Interesse ist, dass du halt so den Superstar hast, der mit der krassen Saison Olympiasieger und Weltmeister wird.
Das gefällt mir aber nicht so richtig. Nee, ich bin nicht so ganz zufrieden.
Ja, aber gut, es gibt ja nie die hundertprozentige Ideallösung für alles, ne? Es hat alles so Vor- und Nachteile.
Das stimmt. Also ich finde das irgendwie interessant, dass solche Entscheidungen so ganz kurzfristig entschieden werden.
Ich weiß echt nicht, seit wann das, also seit wann die Athleten das wissen, das kann ich nicht sagen. Wir haben es in der Pre-Show erfahren. Ich konnte es auch nirgendwo lesen, ne? Also unmissverständlich war das Tommys Aussage, der hat es ganz klar gesagt, auch dass es zum allerersten Mal so ist. Gut, aber gab es ja auch jetzt irgendwie von keinem Athleten irgendwie einen Protest, den ich mitbekommen habe. Aber das muss man schon sagen. Also ich sag mal jetzt mal, die ITU, die ist teilweise schon sehr progressiv, ne? Und es gab ja öfters Diskussionen. Also es geht halt damit los, dass auf einmal Sprintrennen mit in der WTS-Serie drin waren, wo gesagt wurde, und es gibt ja auch olympische Punkte dafür und so, obwohl das gar nicht die Distanz für Olympia ist. Dann kommt der jetzt auch hinzu, welches Rennen ist denn das? Ist das Montreal, was in neuen Modus ausgetragen wird? Also im Eliminator-Verfahren. Ich glaube, das ist Montreal.
Echt?
Ja. Und zwar, also wie man es aus der WTS her kennt, du hast Vorläufe und Finale, und wo es immer so top sowieso kommt durch und die anderen werden eliminated und
wie wir es kennen.
Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite hältst du halt den Sport auch irgendwie variabel und auch irgendwo jung. Das ist ja auch immer so ein bisschen die die Prämisse für Olympia.
Du musst mitgehen, ne?
Wenn dann irgendwelche, ja, wenn irgendwie Sportarten dann so ein bisschen verstauben und das hält natürlich so ein bisschen die Attraktivität am Laufen, zumindest für die Zuschauer.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob das für die Athleten so cool ist immer, aber,
ja, das ist die andere Frage.
Ja, also Alistair Brownlee war immer so ein ganz prominenter, wo die Sprintdistanz eingeführt wurde, war da immer ein großer Gegner. Der hat gesagt, nein, verwässert das nicht. Es geht ja auch irgendwie darum, die Faszination, wie kann man 2 Stunden lang so eine Pace aufrechterhalten und so. Und er hat natürlich auch ganz klar gesehen, dass auf der Sprintdistanz ihm damals andere Athleten den Rang so ein bisschen abgelaufen haben. Mal gucken, ob die Aufnahme, ja, die Aufnahme ist noch alles top. Javi Gomez hat die Olympische immer verteidigt und so, da war jetzt auch nie ein Freund von der Sprintdistanz oder sogar jetzt von noch kürzeren Rennen, wie es jetzt da reinkommt, aber die Entwicklung schreitet voran, ne? Im Weltcup in Tijavaros ist der Modus ja schon länger aktuell, dass quasi einen Tag vorher hast du Vorläufe und Semifinale und am Sonntag hast du ein Finale. Die Entwicklung schreitet da voran.
Aber ich hatte schon in der letzten Folge, Europameisterschaften vor zig Jahren, da gab es das auch schon mit Vorläufen und Qualifikationsrunden und dann hast du irgendwie ein Wochenende gemacht mit 5 Rennen irgendwie gefühlt, mit Staffel und allem drum und dran. Es gab es irgendwie schon alles. Einmal wird meines Erachtens immer so wieder hervorgeholt aus der tiefen Kiste des Triathlons. Aber habt ihr gesehen, ITU hat auch ein neues Logo, also ja. Die finden sich auch logotechnisch neu.
Ja, da sind wir aber beide auch nicht so ganz begeistert, ne?
Ja.
Muss man sich noch dran gewöhnen.
Ja, so. muss man sich dran gewöhnen, ne? Also, ja.
Aber die gehen halt, absolut, also da findet schon was, die bleiben jetzt auf keinen Fall stehen. Das kann man ja mal festhalten und das ist ja grundsätzlich gut, ne? Aber so Logo-Sachen, das ist Geschmackssache, würde ich sagen, ne?
Ja. Da. Ich finde so diese
die Triathlon-Bundesliga habe ich jetzt heute auch gelesen,
ein neues Logo. Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber auch gelesen vorhin, ja.
Ja, sah jetzt nicht
ist so nicht, geil, ist nicht unwichtig, ist nicht unwichtig, also so ein Branding und so, und wenn es dann gut aussieht und so, dann bringt so ein neues Branding auch einfach, glaube ich, schon immer frischen Wind rein und
ja, stimmt.
Wie gesagt, also gerade im Zeichen der ITU, weil sie auch im Prinzip diese World Triathlon Series ja auch schon irgendwie so branden wollen und im Fokus bringen wollen und jetzt auch wirklich, wie wir halt gerade gesagt haben, viele neue Änderungen anstehen. Ich glaube, da ist so ein neues Logo und so ein neuer Look, glaube ich, immer ganz hilfreich. Ich finde jetzt dieses komische Mintgrün und so und Blau, diese Kombination.
Ja, es ist man halt einfach noch nicht gewohnt.
Es ist halt Geschmack, darüber lässt sich nicht streiten. Das finden vielleicht einige ganz gut.
Aber letztendlich ist es auch nicht wesentlich, denke ich mir.
Ja.
So what?
Ja. Naja, genau. Ich würde sagen, Yokohama, was wir sagen wollten, haben wir, glaube ich, ganz gut zusammengefasst.
Jetzt gehen wir nochmal nach Italien. Ausblick. Nee, nochmal nach Italien, so. Nochmal den Europacup, weil halt Lena Meissner das Frauenrennen gewonnen hat. Das können wir jetzt nicht einfach unter den Tisch kehren.
Vollkommen richtig.
Mega geil. Glückwunsch von unserer Seite und auch an die Männer, ich will immer Tyler sagen, Jonas Breinlinger hat eine Top 10 aufs Parkett gebracht und unser neuer junger Athlet aus Bayern, der
Simon Henseleit,
hat auch seinen Einstand bei den alten Hasen quasi gegeben und ist mit einer 15 gestartet.
Das ist ja schon noch so ein Elite-Nachwuchsrennen, ich nenne es mal so, ne? Halt ein Europacup am gleichen Wochenende wie Yokohama.
Ja, aber er ist 2000er Jahrgang
und richtig, ist jetzt alles richtig. Und wenn man auf die Jahrgänge schaut, da ist es voll mit 2000er Jahrgänge insofern. Aber trotzdem richtig schöner Sieg für Lena Meissner. Richtig gutes Rennen auch von Annabel Knoll auf Rang 4.
Die wollen wir auch nicht genau.
Und es tauchen halt immer wieder neue Athleten auf, ne? Also,
und da war sau viel besetzt von den Deutschen.
Sehr cool, man sieht halt quantitativ, aber also auch qualitativ hier am Start. Aber auch halt natürlich für uns neue Namen, die wir erstmal kennenlernen müssen, wie bei den Frauen Tanja Neubert gestartet, Sophie Rohr. Also Athletinnen, von denen ich auch jetzt überhaupt nichts sagen kann, mit denen ich nie Berührungspunkte hatte und die man wirklich im Europacup erstmal kennenlernen muss. Tyler hast du erwähnt, Jonas Breinlinger, den kennt man eigentlich schon länger, ist eigentlich auch für mich einer der Athleten, die ja um Olympia kämpft.
Ja.
Insofern muss ich sagen, 10. Platz im Europacup, ja.
Aber da waren wir jetzt auch nicht dabei beim Rennen. Und das
ist man nicht dabei, aber wenn ich jetzt mal sage, Branding Europacup, müsste es weiter nach vorne gehen oder ohne jetzt zu sagen, so, oh, schlechtes Rennen oder so, aber den Anspruch an sich, würde ich sagen, den müsste er haben.
Hat er auch.
Simon Hensel hat, denke ich mal, ein solides Rennen, kann man machen, Top 15, 15. Platz im Europacup. Erik Diener, auch 2000er Jahrgang, also diese ganzen neuen Namen, die wir selber auch nicht so richtig kennen, aber da sieht man,
da kommt viel nach. Ja.
Valentin Wernz wird nicht zufrieden sein mit Rang 55, also kann nicht zufrieden sein, denn er hat schon mehr auf dem Kerbholz, ganz klar, ist auch schon bekannter.
Und hast du gesehen, wer auf 57 kommt?
Jan Czeluska, ja, der hat.
Den kennen auch nicht mehr so viele, ne?
Jan Czeluska, ja. Sagt mir so,
ja, genau.
Der ist doch Baujahr 82 oder 81.
Ja, absolut, ja.
Der hat auch nochmal im Europacup hier.
Ja, das ist im Europacup immer ganz teilweise ganz lustig. Du hast halt wirklich so Newcomer, die halt so sich frisch zeigen. Und dann hast du aber auch schon so altgediente Warriors.
Und auch wieder
wo es dann aber so langsam in die Richtung geht, naja.
Bei den Frauen war auch wieder Julia Jelistratova, ne?
Ja. Ja, du hast halt wirklich auch ältere Athleten, die sich nie wirklich auf dem höchsten Level durchsetzen. Und klar, die hast du dann im Europacup natürlich auch. Insofern immer also eine ganz interessante
große
Mischung.
Große Liebe zum Sport muss das sein. Ne?
Absolut. Ja.
Ganz klar.
Solange kann Philipp Osperli nochmal sein Comeback startet auf der Kurzstrecke.
Ja, aber jetzt mal Ausblick und jetzt, Horst, jetzt bist du mal, jetzt leg du mal ein paar Karten auf den
Ausblick,
Tisch.
Ausblick, bevor wir den Horst in die Video machen, um das ganze Thema abzuschließen.
Ja.
Achso, sorry. Die wichtigsten Rennen einfach bis Olympia abgeschlossen ist. Nämlich das Ranking, ne? Nächstes Wochenende Lissabon, sowohl der Weltcup als auch das Mixed Relay. Super wichtig, kommt dann natürlich noch in Arsacena, Italien, ein Weltcup und der Weltcup in Huatulco.
Die zählen alle noch
ein. Genau, und WTS Leeds und, im Juni und dann ist das ganze, die ganze Geschichte gegessen und dann ist es schon vorbei. Dann, ja.
Zack.
Zack.
Das war Triathlon in.
Genau, aber jetzt mal
Horst. Ja, gut, bei mir gibt es nicht viel zu erzählen. Ja,
aber bei uns, gehen die Nachrichten schon rein. Hallo, sag mal, wann startet der mal?
Ja. Also ich wollte ja St. Pölten starten, ich muss aber wieder leider zurücknehmen. Was? Bei mir gab es letzte Woche leider familiär leider einen Trauerfall.
Ach,
und ja, das war ein bisschen blöd irgendwie. Also jetzt nicht direkt, aber halt aus dem Umfeld meiner besseren Hälfte. Und ja, ich muss das Ganze leider ein bisschen nach hinten schieben. Ist jetzt mir jetzt auch recht, weil jetzt durch die auch die schwierigen Schwimmbedingungen, muss ich jetzt auch mal leider sagen, bin ich auch noch nicht so ganz, stabil, sage ich mal, was meine Form angeht, muss man einfach sagen. Und ich werde mich dann wahrscheinlich auf Ende Juni bei der Challenge Gdansk in Polen oder beim 70.3 Le Sable wahrscheinlich bewähren. Also das sind jetzt die Aussichten.
Jetzt nächsten.
Das gibt mir nochmal 4 Wochen. Ja. Und ja, von daher schauen wir mal.
Um Top-Fitness zu erlangen.
Ja, und hoffentlich kommt dann dir der Wettergott doch auch mal ein bisschen gelegen, der dir heute gerade auch so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und vielen anderen natürlich auch. Wer hätte gedacht, dass man im Mai dann doch noch Swift braucht?
Ey, das ist wirklich so.
Normalerweise kündige ich den Account immer schon im März, ne?
Also. Ich habe das zum allerersten Mal gemacht. Zum allerersten Mal habe ich Anfang Mai den Swift-Account bei mir abgemeldet oder pausiert.
Der ja auch eh schon seit Anfang des Jahres so 3-mal oder so genutzt wurde.
Ja, genau.
Und dann habe ich gedacht, jetzt.
Ja. Und dann dachte ich so, ey, das gibt's doch nicht, ne? Aber gut, letztendlich sofort.
Wir hoffen auf den Juni, ja.
Absolut. Deshalb, das wird ein starker Juni hoffentlich. In jeglicher Hinsicht.
In jeglicher Hinsicht, genau. Gut. Klappe zu.
Klappe zu, Affe tot. Das war's von uns.
Viel Spaß bei den nächsten Rennen. Am Wochenende geht's wieder weiter, wie eben gesagt. Ja. Und
Schlag auf Schlag jetzt.
Wir hören uns wieder, ne?
Wir hören uns wieder mit neuen geilen Rückblicken. Und bis dahin, trainiert gut durch. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Bis dann.
Ciao.